Hallo, ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes Denkduett. Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Denkduettes begrüßen. Mein Name ist Christoph Quarch und ich habe heute das Vergnügen, mich mit der Ines Maria Eckermann zu unterhalten. Sie ist Autorin, Fachjournalistin und eine Liebhaberin der antiken Philosophie, wie ich aus vertrauten Quellen weiß, was mich ganz besonders freut. Sie hat uns ein Thema mitgebracht, das lautet Pleonexia, wie der Konsum unser Klima befeuert. Das klingt nach einem sehr zeitgemäßen, sehr spannenden Thema, aber auch nach einem, das vielleicht für den einen oder anderen von euch eine Irritation auslöst, denn Pleonexia ist ja nun nicht unbedingt ein Wort, das in unserem alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt. Deswegen, liebe Ines, würde ich zunächst mal mit der Frage beginnen wollen: Was ist das denn, was du uns da heute an Begriff mitgebracht hast? Pleonexia, erklär doch mal ein bisschen, was es mit dem Wort auf sich hat.
Ja, ich finde, Pleonexia ist so ein bisschen ein untergegangenes Juwel. Also die Antike schenkt uns ja jede Menge Wörter, die wir heute eigentlich gut benutzen könnten. Und bei dem Wort bin ich kleben geblieben, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, wo es um Glückstheorien in der Antike ging. Und die habe ich abgeglichen mit dem, was wir heute so für Glück halten, beziehungsweise was die Psychologie dazu sagt. Und da kam eben dieses Wort Pleonexia schon in der Antike vor, hauptsächlich bei Aristoteles fand ich das ganz spannend. Weil er hat sich angeschaut, wie leben denn die Leute zu seiner Zeit? Also hat so verschiedene Lebenswege aufgezeichnet und einer davon ist eben das Leben, was sich daran orientiert, möglichst viel Geld zu verdienen und Status zu erlangen. Und da baut er dann eben das Wort Pleonexia ein. Und jetzt habe ich es schön spannend gemacht. Im Wesentlichen bedeutet das die Sucht nach mehr. Also, dass diese Leute immer mehr haben wollen und getrieben sind von diesem Wunsch, Dinge anzuhäufen, Status anzuhäufen. Und das kommt uns vielleicht verdächtig bekannt vor. Deshalb finde ich dieses Wort so schön.
Ja, in der Tat, also es klingt ja in der Tat wirklich sehr zeitgemäß. Pleon viel, Hexia von Hexis haben, viel haben, viel haben wollen. Ich erinnere mich daran, dass es auch schon bei Platon vorkommt. In der Politeia gibt es den Sophisten Thrasymachos, der in dem Diskurs, wo es um die Gerechtigkeit geht, eben auch sagt, ja, es ist eigentlich etwas total Natürliches, dass Menschen Pleonexia aufweisen, weil es liegt einfach in der Natur des Menschen, mehr haben zu wollen, und deswegen ist das moralisch auch völlig okay. Eine sehr kühne und sehr steile These, bei der wir uns, mit der wir uns vielleicht auch noch ein bisschen beschäftigen müssen, gerade vor dem Hintergrund, den du ja angesprochen hast, dass das ein Konzept ist, was sich auch sehr gut auf die Gegenwart übertragen lässt. Aber was hat denn Aristoteles, wie geht er damit um? Also findet er auch, dass das eigentlich vollkommen normal und vollkommen okay ist? Und meint er, dass man auf dem Wege der Pleonexia tatsächlich ein gutes Leben wird führen können oder gar glücklich sein können? Oder hat er daran was auszusetzen?
Ich ahne eine Suggestivfrage. Also bei Aristoteles ist das ja an ganz vielen Stellen so, dass man merkt, er ist der Schüler von Platon und er ist einfach dagegen. Aber Aristoteles argumentiert an der Stelle natürlich auch. Und er hat ja in diesen verschiedenen Lebenswegen, die er so aufbaut, auch einen Lebensweg, der relativ sicher zum Glück führen wird oder zu seiner Version des Glücks der Eudaimonia. Das ist ja das Leben der Betrachtung, also wo man sich hinsetzt, nachdenkt und dann denkt man sich irgendwann glücklich, wenn man es vereinfacht ausdrückt. Und dieses Leben, was sich daran orientiert, dass ich Geld verdiene und dass ich mich abracke, um irgendwo hinzukommen, heute würde man es vielleicht als Hustle Culture bezeichnen, das verfehlt diese Eudaimonia. Das sagt er sogar sehr explizit. Er sagt auch, dass sich diese Menschen das Leben zurecht machen nach der Art des lieben Vieh. Also, das ist ja sehr drastisch. Wir machen uns quasi, wenn wir so leben, zum Sklaven des Materialismus. Und das sagt Aristoteles sehr, sehr deutlich. Also, Pleonexia ist für ihn, wenn es um Glück geht, definitiv kein guter Weg. Aber auch, wenn es um Gerechtigkeit geht, sollten ja auch bei Platon dann vielleicht alle Alarmglocken läuten, weil Aristoteles recht deutlich sagt, dass wenn ich mehr habe, dann hat jemand anders weniger. Und das liegt ja doch sehr auf der Hand. Und auch genau da an der Stelle, finde ich, wird Pleonexia auch wieder sehr aktuell. Also wenn wir uns mal anschauen, wie heute Sachen produziert werden, merkt man ja schon, dass wenn wir mehr haben, dann leben andere unter schlechteren Bedingungen.
Aber bleiben wir noch mal bei dem, was du gerade zuletzt sagtest. Ja, die einen haben mehr, die anderen haben weniger, und das erscheint uns ungerecht. Klar, das ist wohl auch ungerecht. Aber ich finde es jetzt noch mal interessant, im Blick auf Aristoteles für einen Augenblick der Frage nachzugehen: Warum ist das denn eigentlich ungerecht? ein Problem. Also nochmal dieser Trasimachos, der behauptet, das ist eigentlich ganz naturgemäß. Und in der Antike wurde ja der Diskurs, gerade auch der ethische Diskurs, sehr um die Frage geführt, welche Lebensform entspricht der menschlichen Natur? Wäre es denn aus der Sicht von Aristoteles nach deinem Dafürhalten eher naturgemäß, eben gerade nicht nach der Pleonexia zu leben, sondern eher nach, sagen wir jetzt, nach Gerechtigkeit zu streben oder vielleicht auch nach der Lebensform der Schau, dieser theoretischen Lebensform, von der du gesprochen hast? Oder hat er eher moralische Gründe, wie wir das auch kennen, dass man sagt, also wer so ungerecht ist und wer immer nur Mehrheiten haben will, ist irgendwie böse, weil er gegen die moralischen Gebote verstößt. Was ist das für eine Argumentationslinie, die Aristoteles wählt?
Also ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass er als die natürliche Aufgabe des Menschen ja ansieht, sich seines Verstandes zu bedienen und sich in eine Richtung zu begeben, durch dieses sich abrackern und arbeiten und Status erlangen wollen, bewegt man sich ja in eine andere Richtung, als jetzt die Eudaimonia sitzen würde. Also man sieht den Wegweiser und denkt, ja, ich gehe aber trotzdem Richtung Geld und nicht Richtung Eudaimonia. Also das wäre schon mal nach Aristoteles Dafürhalten nicht unbedingt die klügste Entscheidung.
Also weil man, wenn ich kurz da reingrätschen darf, um es nochmal richtig zu verstehen, weil es eigentlich gar nicht so richtig dem menschlichen Wesen angemessen ist, ja, der menschlichen Natur, vielleicht nicht der Natur der Tiere, ja, vielleicht wollen die wirklich alle mehr haben, ja, aber der menschlichen Natur wäre es dementsprechend angemessen, ja, eher auf das rechte Maß zu achten, eine vernünftige Lebensform zu wählen und sich nicht dieser Pleonexie anheimzugeben.
Genau, also im Prinzip ist Aristoteles ja ein großer Fan oder beziehungsweise ist ja in gewissem Sinne auch der Erfinder dieses Wegs der Mitte, also dass man eben das Meson, also die Mitte findet zwischen den Extremen. Und so könnte man das ja eben auch mit dem Besitz von Dingen sehen, also dass man nicht wahnsinnig viel haben möchte und nicht wahnsinnig wenig. Solche Vertreter gibt es ja in der Antike auch, die sagen, ich möchte überhaupt nichts haben, weil ich da so radikal bin. Und auch in dem Fall wird er sagen, suchen wir uns die Mitte und ja auch, was ich bei Aristoteles sehr schön finde, die Mitte für uns selbst. Also er spricht ja nicht von einem arithmetischen Mittel, sondern erklärt ja auch ganz deutlich, wenn es jetzt um die Tugenden geht, dass zum Beispiel ein Sportler mehr zu essen braucht als jemand, der die ganze Zeit nur auf der antiken Couch sitzt, wie auch immer sich das damals genannt hat. Also
Eine
das finde
Kline,
ich.
eine Kline, auch Bettgestell übersetzt, genau.
Das tatsächlich finde ich sehr differenziert von ihm. Ich übertrage das immer gerne nochmal auf die heutige Welt. Wenn wir uns anschauen, dass es zum einen ja Leute gibt, die damit angeben, dass sie ein teures Auto und eine teure Uhr haben, das scheint irgendwie so unsere Statussymbole momentan zu sein. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer sich breit machen, dass sie im gewissen Sinne ein bisschen damit angeben, dass sie wahnsinnig wenig haben. Also, dass es Minimalisten sind, die zum Beispiel nur 100 Teile haben. Das ist ein kleiner Bruchteil der Menschen, die minimalistisch leben wollen. Aber auch die leben ja ein Extrem. Und beide Extreme, glaube ich, lösen ja irgendwas in uns aus, was uns in gewisser Weise Stress macht. Und das würde aus meiner Sicht nicht unbedingt dahin führen, wo uns der Weg des Glücks hinführen würde.
Okay, also Aristoteles sagt, der Weg des guten Lebens ist dieser Mittelweg zwischen den Extremen und den sollten wir versuchen zu finden. Jetzt nochmal auf die Pleonexie angewandt. Etwas haben zu wollen ist per se erstmal nicht verkehrt. Es geht also, wenn ich es richtig verstehe, darum, dass man auch dieses Haben wollen im rechten Maß hält, ja, und nicht quasi dauernd immer nur mehr haben will, und auf diese Weise irgendwie das Maß verfehlt, aber so überhaupt nichts haben zu wollen und auf diese Weise halt, keine Ahnung, so eine asketisch-mönchisch-monastische Lebensform fällt mir jetzt ein, war ja auch lange Zeit ein Ideal in unserer Kultur zu praktizieren, das ist es irgendwie auch nicht so das Richtige. Aber was schlägt er vor? Wie finde ich denn das rechte Maß, wenn es um das Haben wollen angeht? Ich denke, das ist ja eine Frage, die dann auch sehr stark mit unserem Konsumverhalten zu tun hat.
Genau, also im Prinzip ist ja so, wie fast jeder Philosoph sagen würde, Denken der Weg dahin, dass man das findet, was man braucht und was man nicht braucht. Und dass man wirklich schaut, wo sind die Extreme und wo geht die Mitte dadurch. Also er gibt ja jetzt keine konkrete Anleitung, wie das laufen kann. Und die Dinge, die man damals haben konnte, sind auch andere als die, die man heute haben kann. Aber es geht ja wirklich darum, so den eigenen Weg zu finden. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön, dass es da nicht darum geht zu sagen, du darfst das und das und das haben und andere Dinge eben wieder nicht. Also bei den Stoikern zum Beispiel, da sagen ja einige auch, dass sowas wie goldene Pantoffeln zum Beispiel, das wird da klar abgelehnt. Also ich glaube, Seneca war das, er sagt das ja von sich, auf sich bezogen, aber es ist ja trotzdem sehr konkret und da kann man sich sehr konkret dann orientieren. Und das tut Aristoteles meines Wissens nach nicht.
Also mir fällt in dem Zusammenhang, ich habe mich auch ein bisschen mit Aristoteles beschäftigt, eine Passage aus seiner Reflexion auf die Oikonomie, also auf die Ökonomie ein. Und vielleicht können wir mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil das ja dann auch uns die Brücke baut zu dem, was wir mit diesem Begriff für die heutige Welt, für unser Konsumverhalten und die Wirtschaft anfangen können. Da hat Aristoteles diesen Gedanken, dass er sagt, bei einem Oikos, wir können das mit Unternehmen übersetzen, kommt es darauf an, dass man das natürliche Maß hält, also eine Wirtschaftsform findet, die der Natur angemessen ist, nicht? Und er sagt, der Natur ist es angemessen, wenn ich für mein Unternehmen so viel erwirtschafte, wie die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Jetzt kann man natürlich sofort streiten, ja, was heißt jetzt wieder das gute Leben? Aber das gute Leben heißt, denke ich mal, das macht ja auch ziemlich deutlich, dass die Leute mit alledem versorgt sind, was sie tatsächlich brauchen, um physisch gut versorgt zu sein mit Nahrungsmitteln, mit beheizten Räumen, mit Kleidung und so weiter und so fort. Und dass sie genügend Zeit haben, sich dann, wir haben ja schon darüber gesprochen, der Theoria, also dieser philosophischen Lebensform zu widmen. Ich meine, das würden wir vielleicht heute anders sehen, aber ich finde ja zunächst erstmal diese Idee ganz faszinierend. Es gibt etwas wie ein natürliches Maß, das wir beachten können, was etwas mit unserer menschlichen Natur, mit unserem menschlichen Wesen zu tun hat. Meinst du, diesen Gedanken können wir auch gut anwenden für heute?
Auf jeden Fall, also gerade diese Ideen in Unternehmen so zu führen, dass es für alle ein gutes Leben ist. Das wurde sehr lange, also ich glaube, gerade so mit Aufkommen der Industrialisierung trat das wahnsinnig in den Hintergrund. Und jetzt so in den letzten 10, 20 Jahren, würde ich sagen, merkt man da richtig, also vor allem in den USA, da fing das so ein bisschen an, so mit Glücksforschern wie Martin Seligman, die zum Beispiel dann wirklich in Unternehmen gegangen sind und gesagt haben, die Leute, die bei euch arbeiten, die wollen nicht mehr Geld haben zwingend, die wollen mehr Lebensqualität haben. Und weil man ja merkt, der Arbeitsmarkt wandelt sich mittlerweile von einem Arbeitgebermarkt, wo die Arbeitgeber eben vorgeben, wo es lang geht, zu einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Menschen, die gut ausgebildet sind oder die in irgendeiner Form eine Fachkraft sind, die können mittlerweile entscheiden und die gehen dann lieber zu einem Unternehmen, was eben genau nach solchen Maßstäben lebt. Also, dass sie nicht nur als Arbeitskraft gesehen werden, sondern wirklich als Mensch in seiner Ganzheit, der auch ein gutes Leben führen möchte. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Das sieht man mit solchen Zertifizierungen wie B Corp zum Beispiel, dass da wirklich geschaut wird, wie können wir den Impact unseres Unternehmens sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltig gestalten.
Okay, wenn wir jetzt nochmal bei Aristoteles bleiben, entwickelt er in dieser Passage da im ersten Buch der Politik dann auch eine Kritik an der Finanzwirtschaft, vor allen Dingen an dem Instrument von Zins und Zinseszins. Ja, und da sagt er, das Verhängnisvolle eigentlich bei der rein monetär ausgerichteten Erwerbskunst besteht darin, dass man glaubt, immer mehr mit Geld Geld verdienen zu können. Und sein Punkt ist eigentlich der, dass diese Zinsentwicklung so etwas wie ein exponentielles und infinites Wachstum möglich macht. Und die Griechen hatten ja immer die absolute Panik vor etwas, was sozusagen grenzenlos in die Unendlichkeit geht. Und er sagte, das ist eben der Inbegriff des nicht naturgemäßen Wachstums, wenn wir halt monetäres Wachstum, das über Zins und Zinseszins diese exponentielle Entwicklung nehmen kann, quasi zur Leitmaxime unseres Wirtschaftens machen. Er sagt, dagegen halt halten wir uns doch an das natürliche Wachstum, wie wir es eben auch aus der Landwirtschaft kennen, eben aus der Realwirtschaft, wie wir heute sagen würden, wo wir zwar auch Wachstum haben, aber eben nicht ein Wachstum, was sozusagen ins Blaue hineingeht und überhaupt keine Grenze mehr kennt. Und das, was ich so aufregend finde, ist, dass er sagt, das exponentielle Wachstum der Finanzwirtschaft, das ist jetzt nicht moralisch böse, aber es ist gefährlich für uns Menschen, weil die Natur eben dieses exponentielle Wachstum gar nicht kennt, sondern eben auf eine natürliche, begrenzte Weise wächst. Und diesen Gedanken finde ich, den können wir jetzt ganz schön auf das beziehen, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube tatsächlich, viele Menschen heute, die wollen auch gar nicht diese ständige Acceleration von Geld und immer mehr, immer schneller, sondern sehen sich ja eigentlich nach einer naturgemäßen Lebensform.
Ja, also ich weiß nicht, ob das für alle Menschen zutrifft, die da aktuell so am Markt unterwegs sind, weil ja gerade so in der Gründerszene viel damit argumentiert wird, dass irgendetwas skalieren muss. Also da wird ja eigentlich danach gerufen, dass irgendein Geschäftsmodell ausufern wachsen soll. Aber ich meine, das wissen wir von Zellen, wenn etwas grundlos und unkontrolliert wächst, ist das nicht besonders gut für den Organismus. Und genauso, das finde ich eben das Schöne an der antiken Philosophie, da finden wir schon die ersten Gedanken dazu und ja auch sehr gut ausgearbeitete Gedanken, wie das funktionieren kann und wie es eben nicht funktionieren kann. Und ich glaube, das ist der Menschheit zwischendurch doch sehr aus dem Blick verloren, dass das vielleicht nicht ganz so gesund ist, wirklich exponentielles Wachstum anzustreben. Und spätestens seit dem Club of Rome wissen wir alle, dass das nicht der Weg sein kann, der für uns alle global betrachtet gut sein kann.
Ja, ich meine tatsächlich, das ist ja nicht nur das Wort Oikonomia, was sich vom griechischen Oikos herleitet, sondern auch die Oikologia, die Ökologie. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das antike Denken gerade weil es immer wieder diese Bezugnahme auf die Gesetzmäßigkeiten der Natur nimmt, eigentlich sehr viel ökologischer ausgeprägt ist als unsere heutige Welt. Aber klar, du sagtest es ja, unser ökonomisches Denken ist vom Neoliberalismus geprägt und dessen wichtigste Doktrin ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und natürlich müssen wir uns fragen, wohin soll das eigentlich alles noch führen? Ja? Hat denn Aristoteles oder haben es die antiken Stoiker, von denen du ja auch kurz sprachst, haben die eine Empfehlung, was man eigentlich ja, den Menschen quasi beibringen müsste, damit sie aus diesen ja eigentlich für sie ungesunden, ne, und auf Dauer auch natürlich für die ganze Natur verhängnisvollen Wachstumsspirale irgendwie rausfinden können? Also da kommen wir jetzt nochmal auf dieses Thema der Naturgemäßheit, oder? Ja, wie kommen wir damit klar? Was können wir tun, damit wir möglicherweise diese Pathologie des Geistes, die nach immer mehr verlangt und dabei jedes Maß verliert, irgendwie eindämmen können?
Also ich glaube, der wichtigste Part ist da tatsächlich, dass man die Tugenden in sich etabliert, also dass man schaut, dass man nicht zu extrem neigt, weil das scheint sowohl bei Aristoteles als auch bei den Stoikern, auch wenn es da anders formuliert ist, doch sehr wichtig zu sein, weil das übergeordnete Ziel in fast allen antiken Philosophien ja ist, dass man eine Seelenruhe findet. Also dass die Seele nicht die ganze Zeit in Aufruhr ist und irgendwie getrieben ist von irgendwas, was sie noch haben möchte. Und auch die Eudaimonia zeichnet ja aus, dass man ihr nichts hinzufügen kann. Und die Idee der Pleonexie ist eigentlich das klare Gegenteil, dass man sagt, es ist nicht genug, egal wie viel man hat, es ist nicht genug. Und ich glaube, Epiktet war es, der gesagt hat, dass dem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und das bringt das doch sehr schön auf den Punkt, wie wir aktuell zu leben scheinen.
Ja, das stimmt. Mir fällt gerade, wo du das sagst, eine Filmszene ein aus einem Film, den ich sehr gerne auch mit meinen Studenten schaue, wenn ich über Wirtschaftsphilosophie mit denen rede. Das ist der Film Wall Street von 1986. Den kennst du bestimmt. Da drin kommt dieser Investment-High Gordon Gekko vor, der nicht nur eine denkwürdige Rede hält, in der er sagt, Gier ist gut und wir brauchen Gier, um dieses ökonomische System am Leben zu halten. Und der wird dann aber irgendwann gefragt von der anderen Hauptrolle, einem anderen jungen Banker, der ja so zunehmend in Distanz zu diesem Gekko tritt. Und er fragt ihn, wann ist es eigentlich mal genug? Kommst du nicht nie an den Punkt, wo du sagen kannst, jetzt reicht es, wohin geht das? Ja, und in dem Augenblick finde ich, da wird einem ganz deutlich, wie. Ja, wie soll man das sagen? Wie mörderisch im vollen Sinne des Wortes eigentlich diese Pleonexia ist. Ich glaube, die kann man sogar ganz gut tatsächlich mit unserem Wort Gier übersetzen. Oder ja, ich glaube, Gier ist tatsächlich das richtige Wort dafür, weil es bei der Gier ja auch darum geht, ohne Ende grenzenlos immer mehr zu haben. Diese Grenzenlosigkeit, die scheint wirklich etwas zu sein, was uns Menschen einfach nicht gut tut, die wirklich der menschlichen Natur nicht angemessen ist.
Ich weiß auch gar nicht, ob es unbedingt nur Grenzenlosigkeit sein muss im Sinne von, dass ich von einer bestimmten Sache, also von Geld zum Beispiel, immer mehr haben möchte, sondern das sieht man aus meiner Sicht gerade bei recht jungen Menschen noch, weil die ja nach Orientierung suchen im Leben. Und in dieser Phase kann das dann schon sein, dass die eben sich denken, wenn ich jetzt dieses bestimmte Ding habe oder irgendwas Bestimmtes erreicht habe, dass sie dann glücklich sein können. Also dass das quasi immer nach vorne geschoben wird und wenn das dann erreicht oder gekauft wurde, dann merkt man doch ja, irgendwie war es das jetzt doch nicht. Also eigentlich leben die immer so im Vorschuss auf die Zukunft. So, das wird nichts, dann wird alles gut. Und eigentlich wird dadurch die Messlatte irgendwann so hochgelegt, dass man gar nicht zur Ruhe kommen kann. Also deshalb finde ich so diese Gegenspieler Pleonexia getrieben sein und Ataraxia oder Apatheia, also eine gewisse Ruhe zu erreichen, finde ich, sind da doch die Pole, die da gegeneinander stehen.
Ich finde das jetzt nochmal ganz spannend bei dem, was du sagst, um es auch nochmal so auf die gegenwärtige Welt zu wenden, dass ja sozusagen die Bedenken, die auch schon von den antiken Denkern gegen so etwas wie Pleonexie oder sagen wir ja gegen die Gier vorgetragen worden sind, jetzt gar nicht so sehr auf den Gerechtigkeitsdiskurs abheben. Das ist ja gar nicht so sehr der Punkt, dass die sagen, dadurch wird irgendwie, werden ungerechte Verhältnisse in der Gesellschaft hergestellt, sondern sie appellieren ja sehr viel stärker auch an die einzelne Person. Und sie appellieren an die einzelne Person, indem sie darauf hinweisen, es geht hier um deine Gesundheit, es geht hier um dein gutes Leben, es geht hier um deine Arete, wie die Griechen sagten, um deine Tugend, um deine Bestheit. Und du bleibst quasi unter deinen Möglichkeiten, du schadest dir selber am Ende des Tages, wenn du dich dieser Dynamik der Pleonexie hingibst, wohingegen, wenn du dann eben zur Ruhe kommst, diese Ataraxia oder Apatia kultivierst, dann findest du dein rechtes Maß, dann kommst du in die Mitte, dann kannst du dich entspannen und das durchaus in einem angemessenen Wohlstand, der dir ein gutes Leben ermöglicht. Das hat ja irgendwie was unglaublich Entspannendes, diese Philosophie, dieses Modell. Aber wie kommt man dahin? Ja, was können wir denn tun, um dieses innere Maß wirklich zu finden? Ich meine, das eine ist es ja sozusagen, es den geschätzten Hörerinnen und Hörern anzuempfehlen. Das andere ist, Vorschläge zu machen, was man tun kann. Können uns da die Stoiker oder auch Aristoteles irgendwelche Tipps geben?
Also die können so die Basis geben, einfach in dem, was man so denken kann. Was aber aus meiner Sicht auch wirklich helfen kann, gerade auf den modernen Markt bezogen, ist einfach zu durchschauen, wie die Leute versuchen, uns in die Pleonexia weiter reinzutreiben. Also der Markt und das Marketing, Werbung, all diese Mechanismen versuchen ja, die Pleonexia weiter zu befeuern. Und das, glaube ich, dann so hilfreich die antike Philosophie generell ist als Basis dafür, glaube ich, müssen wir da auch einfach mal hinter die Kulissen schauen, was uns da eigentlich verkauft werden soll. Das könnte ich mir vorstellen, dass das momentan doch sehr hilfreich
Ja,
ist.
finde ich spannend, weil du gerade von hinter die Kulissen schaust. Ich meine, ich denke ja immer in antiken Kategorien, da fällt mir natürlich Platons Höhlengleichnis ein, wo wir halt diese Gefangenen haben, die auf die Höhlenwand starren, ja, die quasi einem heutigen Monitor oder einer Leinwand gleicht, wo ständig neue Marketingversprechungen ihnen vorgespielt werden und auf diese Weise sie eigentlich Gefangene sind, ja, gefangen in quasi in einem ökonomisch-politischen System, in dem sie ja, nur noch von einer Konsumerwartung zur nächsten oder von einer Glückserwartung zur nächsten getrieben werden. Und da ist ja im Prinzip dann der Vorschlag, hey, fang mal an zu denken, stell dich doch mal in Frage, lass dich mal in Frage stellen von dem, was in der Welt passiert. Wäre das vielleicht ein Ansatz, dass wir dieser Pleonexia-Dynamik, die ja eben allgegenwärtig ist, weil sie unsere konsumgesteuerte Wirtschaft ja letztlich auch braucht, um das Wachstum generieren zu können, aber dass wir einfach mehr Fragen stellen und es zulassen, auch von den Dingen, die in der Welt geschehen, von mir aus von einer Covid-Pandemie oder auch von einer Ukraine-Krise gründlich in Frage stellen zu lassen?
Das fände ich wahnsinnig schön. Also ich glaube, dass solche Fragen dass nicht jeder Mensch darauf Lust hat, sich selbst zu hinterfragen oder also das eigene Handeln zu hinterfragen. Also ich bin jetzt lang genug im Naturschutz unterwegs, um zu wissen, dass man da in der Regel entweder offene Türen einrennt oder gegen die Tür rennt. Also mehr Optionen gibt es da nicht unbedingt. Und da muss man schon so ein bisschen realistisch sein, aber generell ist das, glaube ich, genau der Weg. Also das, was ich schön finden würde als Ziel, das nenne ich immer Konsumgelassenheit. Also dass wir eine Gelassenheit entwickeln, wenn es um Konsumieren geht. Und da spielt für mich auch mit rein, dass wir realistische Erwartungen haben. Also man kann das ja auch statistisch sehen, dass wenn Menschen sich etwas kaufen, die davon sehr viel mehr Glück oder Lebenszufriedenheit sich erwarten, als dann tatsächlich nachher eintritt. Oder selbst wenn man im Lotto gewinnt, das finde ich ganz spannend, sind die Menschen aller spätestens nach 6 Monaten wieder beim selben Glücksniveau oder sogar drunter wie vor dem Lottogewinn. Und selbst Menschen, da gibt es eine interessante Studie, die genau das gegeneinander legt. Angenommen, ich habe einen Unfall und verliere einen Körperteil. Diese Menschen sind nachher glücklicher und auch nach kürzerer Zeit wieder als die Menschen, die im Lotto gewonnen haben. Also wenn wir denken, dass uns solche Dinge wie wir haben jetzt plötzlich mehr Geld, ohne viel dafür zu tun, dass uns das glücklich machen wird, zumindest statistisch betrachtet, ist das nicht der richtige Weg. Und ich glaube, auch philosophisch betrachtet, können wir da tatsächlich mehr gewinnen, indem wir einfach Dinge hinterfragen, warum wir glauben, wir sollten das jetzt kaufen. Und auch da gibt es ja insbesondere bei Aristoteles auch diese Idee, dass alles, was wir tun, einem bestimmten Ziel folgt. Wenn wir uns überlegen, welches Ziel steckt denn dahinter? Kaufe ich mir dieses Auto jetzt, weil ich meinen Nachbarn beeindrucken möchte? Könnte ich mich ja fragen, warum möchte ich denn, dass der beeindruckt ist? Und dann könnte man sich ja auch fragen, ja, angenommen, der Nachbar findet dieses Auto aber gar nicht so toll oder findet jemand anders besser oder findet mich dann irgendwann doch doof, weil mein Auto dann ein halbes Jahr alt ist und nicht mehr aktuell ist, dann steht mein Glück ja auf wahnsinnig bröckeligen Füßen. Also wenn man sowas mal hinterfragt, warum man die Dinge meint, kaufen zu müssen, glaube ich, ist schon sehr viel gewonnen.
Und das heißt natürlich auch die Frage stellen, welche Glückserwartungen einen eigentlich bewegen. Versprechen wir uns unser Glück davon, jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass wir die Anerkennung unseres Nachbarn finden oder dass wir einfach mehr haben als andere? Oder geht es nicht vielleicht doch auch um andere Dinge, die uns glücklich machen? Seelenruhe zum Beispiel oder eben eine gewisse Entspanntheit und Gelassenheit, vielleicht auch mehr Zeitressourcen zu haben, um uns mit den Dingen zu beschäftigen, die uns begeistern können oder sowas. Aber das würde ja doch irgendwie in der Summe darauf hinauslaufen, dass wir einfach eine Kultur des Gespräches befördern sollten, in der solche Gespräche überhaupt geführt werden können. Vielleicht ist ja das eigentlich Verhängnisvolle, dass wir in unserer schnelllebigen, von Pleonexie bewegten Welt gar nicht uns die Zeit dafür nehmen, mal diese Diskurse zu führen, so wie wir es hier jetzt gerade machen.
Ich glaube, das ist wirklich einer der Kernprobleme. Also was ich durch die Beschäftigung mit diesem Thema immer deutlicher merke, ist, dass ganz oft hinter all dem, wonach Menschen streben, zu stehen scheint, dass wir uns einfach nur angenommen fühlen möchten. Also auch der Mensch, der sich das super teure Auto kauft, der möchte letzten Endes von den Menschen um sich herum einfach nur angenommen, akzeptiert und gesehen werden dafür, dass er so viel gearbeitet hat, dass er sich dieses Auto leisten kann. Eigentlich will der nur, dass man ihm sagt, ja, du bist ein guter Typ. So, das ist, glaube ich, alles, was dahinter steht. Und das ist doch irgendwie schade, dass wir teilweise meinen, uns so abrackern zu müssen, nur für dieses Gefühl. Weil ich glaube, das kann man auch leichter dadurch haben, dass wir einfach eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft haben und einfach versuchen, unsere Mitmenschen ein bisschen mehr zu sehen und wahrzunehmen und einfach auch anzuerkennen ab und zu.
Okay, an dem Punkt würde ich dir jetzt widersprechen, aber den Diskurs fangen wir jetzt nicht an, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich glaube, dass es schon auch noch um andere Dinge geht, als um die Anerkennung. Aber sei es drum. Was mich nochmal interessieren würde, gerade auch mit Blick auf die Welt, in der wir im Augenblick leben, mit der Ukraine-Krise, die ja doch irgendwie so ein bisschen dazu führt, dass manche Menschen auch aus dieser Konsumtrance aufzuwachen scheinen und sich doch nochmal die Frage vorlegen, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig? Wenn man da halt sieht, wie die Menschen in der Ukraine ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, halt irgendwie ihre Freiheit zu wahren, dann begreift man, hey, es gibt Dinge, für die Menschen bereit sind, Opfer einzugehen oder Opfer zu erbringen oder sich sogar selber aufs Spiel zu setzen. Glaubst du, dass wir in einer, ja, sagen wir so, in eine Situation geraten sind, wo es vielleicht so ein gewisses Momentum dafür geben könnte, nochmal ein Nachdenken darüber anzustoßen? Was ist eigentlich für uns wirklich wichtig? Wovon können wir uns eigentlich wirklich Glück versprechen? Oder was brauchen wir wirklich, um ein gutes und uns befriedigendes Leben zu führen?
Ich glaube, und auch da sind wir ja wieder mitten in der Antike, die Idee einer Krise ist ja, oder zumindest dem Wortursprung nach, dass es eine Entscheidung ist. Also wir stecken ja gerade in mehreren Krisen gleichzeitig. Also wir vielleicht jetzt ein bisschen weniger als die Menschen in der Ukraine. Aber trotzdem könnten wir jetzt mal schauen, wie wir uns positionieren möchten zu einigen Themen, die wir irgendwann mal entscheiden müssen in unserem Leben. Also ich glaube tatsächlich, dass da auch eine gewisse, das mag makaber klingen, aber eine gewisse Chance steckt da ja immer drin, dass wenn Umbrüche passieren, dass man eben schauen kann, wo stehen wir und unter Umständen möchten wir den Kurs wechseln.
Ja, also ich nehme dasselbe wahr. Ich glaube auch tatsächlich, dass es dieses Momentum gibt. Und natürlich vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja einer Klimakrise entgegensteuern, dürfte es ja auf der Hand liegen, dass wir unsere Konsumgewohnheiten schnellstmöglich ändern müssen. Damit vielleicht nochmal als eine zu meiner letzten Frage, die ich jetzt noch an dich hätte, weil ich auch so ein bisschen auf die Uhr schauen muss. Titel war ja, wie der Konsum unser Klima befeuert. Und ich denke, wie das geschieht, haben wir schon gesehen. Es ist eben letzten Endes dieses Mehr haben wollen, was ständig gleichsam dem Feuer der Konsumwirtschaft neue Luft zufächert, sodass sie weiterhin aufflackert, bis irgendwann quasi alle Ressourcen verbraucht sind und wir alle miteinander einschließlich der Natur in die Knie gehen und wir wissen, dass das können wir nicht wollen. Was wären denn aus deiner Sicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist, so die wichtigsten Schritte, die wir als allererstes mal unternehmen sollten, um auf, sagen wir mal, zu einem besseren Konsum oder zu der Konsumgelassenheit, um diesen schönen Begriff von dir nochmal aufzugreifen, zu kommen, von der wir, glaube ich, beide glauben, dass sie unser menschliches Leben erheblich entspannen und gesünder machen würde.
Also was ich interessant fand, das ist eine Sache, die ich wirklich von einer Person gelernt habe nach einer Lesung, die dann zu mir kam und meinte, also da ging es halt auch um Pleonexia und sie erzählte mir dann, sie arbeitet im Altersheim und hat sich mal überlegt, die Menschen, die in diesem Heim leben, die haben ja nur noch ganz wenig Dinge und sie orientiert sich eben da dran, also an den Dingen, die sie nachher mit ins Altersheim nehmen würde. Und das finde ich irgendwie einen wahnsinnig schönen Gedanken, weil wir in unserem Leben viele Dinge anhäufen, die wir unter Umständen gar nicht so sehr brauchen. Also für was würden wir in ein brennendes Haus zurücklaufen? Das ist in der Regel nicht das Häkeldeckchen, das wir auf den Fernseher legen.
Mein
Heute geht das ja auch
Platon!
gar nicht. Die Platon-Bücher, die wir retten. Aber das finde ich irgendwie für den Hinterkopf mal ganz nett, sich zu denken, brauche ich das denn wirklich? Und ganz oft denken wir, dass wir Dinge brauchen. Also klar, das hängt auch sehr von der Lebensphase ab. Wenn ich jetzt irgendwie 5 kleine Kinder zu Hause habe, ist klar, dass meine Wohnung wahrscheinlich voller Zeug ist, weil Freunde bringen das rein, Verwandte bringen das rein. Man selber denkt, man braucht das. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich meinetwegen Austauschstudierende bin und irgendwo, keine Ahnung, für ein halbes Jahr in ein anderes Land gehe. Da brauche ich wahrscheinlich ein paar Klamotten und einen Laptop. So, also da kann man immer ein bisschen schauen, aber die Überlegung, was brauche ich wirklich und wird mir das wirklich so viel Glück bringen, wenn ich das jetzt kaufe, wie ich jetzt gerade in diesem Moment denke oder mir die Werbung glauben machen möchte? Weil in der Regel kommt dieses Glücksversprechen, das kommt ja nicht aus uns selber, sondern das kommt ganz oft von außen. Weil viele Dinge, man wacht ja nicht morgens auf und denkt sich, boah, jetzt brauche ich aber heute dieses oder jenes Ding, sondern in der Regel glauben wir das nur. Und das mal zu hinterfragen, finde ich eigentlich, das ist so der Anfang.
Jetzt kommt mir aber doch noch eine Frage. Also ich finde den Punkt gut, also dieses Gedankenexperiment zu machen, ja, was an materiellen Gütern, sage ich jetzt schon mal ganz bewusst, sollte ich mitnehmen, wenn ich quasi mich verkleinere und auf die letzte Strecke meines Lebens einschwenke. Ich bleibe jetzt aber nochmal bei dieser Idee, die dieser Thrasymachos bei Platon einbringt. Irgendwie gibt es so ein natürliches Mehr haben wollen in uns. Und wenn wir das vielleicht nicht so einfach ausgerottet bekommen, wäre es nicht vielleicht auch eine Idee, kommt jetzt gerade so, dass wir versuchen, diese Pleonexie einfach auf diejenige Form von Güter umzulenken, die als Ressource tatsächlich unerschöpflich sind. Geistige Güter zum Beispiel. Denn ich meine, Geist kann man konsumieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ohne dass es einem langweilig wird und man verschleudert keine Ressourcen damit. Also
Genau.
vielleicht einfach mehr Geist, mehr Schönheit, mehr Liebe, wie wäre das?
Das finde ich gut. Ich glaube, das hätte ich am Anfang auch noch deutlicher machen können. Also Pleonexia bezieht sich tatsächlich in der Regel auf materielle Dinge, beziehungsweise teilweise auch auf Status und Anerkennung. Aber solche Dinge wie Wissen oder Zuneigung oder einfach immaterielle und oft ja positiv bewertete Dinge, da ist, glaube ich, das ist ja, man sagt doch auch so schön, so Liebe und Glück sind die einzigen Dinge, die, wenn man sie teilt, mehr werden. Und ich glaube, da, wo diese mathematischen Gesetze außer Kraft gesetzt sind, da haben wir keine Probleme. Problematisch ist Pleonexia an den Stellen, wo wir eben an die planetaren Grenzen kommen.
Klar, also nehmen wir doch einfach auf die letzte Strecke unseres Lebens auch diejenigen Güter mit, die einfach mehr werden, indem wir sie mit anderen teilen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss. Ines, ich danke dir sehr. Ich finde, war ein tolles Thema, das du mitgebracht hast. Und auch wenn der Begriff sozusagen auf Anhieb erstmal etwas sperrig klingt, die Pleonexie, haben wir doch eine ganze Menge da rausgeschält, was er uns auch heute zu sagen hat. Ich staune immer wieder, was für eine Schatzkiste die antike Philosophie doch letzten Endes darstellt und wie fruchtbar es ist, sich damit zu befassen. Dankeschön dafür. Ich glaube, wir haben auch die ein oder andere gute Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer dabei entwickelt. Denen sage ich hiermit danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Das nächste Denkduett kommt gewiss, auch wenn mir gerade nicht präsent ist, was der Titel sein wird. Aber schaltet euch einfach wieder zu. Es gibt ja auch die Möglichkeit, im Live-Raum über Zoom unseren Gesprächen beizuwohnen. Für heute lassen wir es dabei bewenden. Ines nochmal ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und euch allen eine inspirierte und gedankenreiche Zeit. Danke fürs Zuhören. Servus.
Recording